Heute wollen wir einiges zu Pfingsten hören oder klar, Pfingsten, christliches Fest, da kann ich nicht ein anderes Thema nehmen, da muss ich natürlich zu diesem Thema was sagen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie Sie Pfingsten erleben. An sich von den drei großen Festen, christlichen Festen, ist Pfingsten ja an sich das Entspannteste, glaube ich. An Weihnachten, da muss man immer sehr viel vorbereiten, Geschenke einkaufen, Plätzchen backen, die Familie kommt zu Besuch, Essen vorbereiten. Ich glaube, Weihnachten hat schon einiges an Stressfaktor. Ostern ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch an Ostern gibt es einiges vorzubereiten und dann immer das Verstecken von diesen Sachen. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch üblich ist, dass die Sachen versteckt werden und manches wird dann danach auch nicht mehr gefunden unter Umständen. Also Ostern hat auch einen gewissen Stressfaktor. Pfingsten, glaube ich, ist jetzt, was das Menschliche betrifft, oft ein relativ entspanntes Fest und auf der anderen Seite doch wiederum so ein spannendes Fest. Weil an Weihnachten Jesus Christus geboren, an Ostern ist er auferstanden, an Pfingsten kam der Heilige Geist, etwas, was wir sehr schwer greifen können. Und gerade auch für Menschen außerhalb des Christentums, die jetzt mit dem Christentum nicht so viel zu tun haben, ist das ja immer so eine ganz geheimnisvolle Sache mit diesem Heiligen Geist. Und was hat das wirklich damit auf sich? Wir werden heute, jetzt muss ich bloß schnell schauen, dass ich richtig rumdrücke, jawohl. Wir werden heute einige Verse aus dem Römerbrief uns anschauen und gemeinsam durchdenken. Römer 8, die ersten zwei Verse und dann die Verse 10 und 11. Ich habe sie hier mitgebracht nach der neuen Genfer Übersetzung und lese sie gerade mal vor. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn aber Christus, und dann die Verse 10 und 11, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr, aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Und mit ihm das Leben. In der anderen Übersetzung, dann ist aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, euer Geist lebendig, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Oder anders übersetzt, dann ist zwar der Körper tot wegen der Sünde, aber der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Das ist ein typischer Paulus-Text. Paulus hatte den Römerbrief geschrieben, ist eher etwas trocken ausgedrückt. Und wir wollen uns einfach mal ein bisschen die Inhalte des Textes näher anschauen. Und zwar denke ich, dass der Paulus hier mit einer strengen Logik arbeitet. Er schreibt immer von einer Voraussetzung und er trifft eine Aussage und auf der anderen Seite spricht er dann von Konsequenzen, die diese Aussage hat. Ich habe das jetzt etwas rot unterstrichen, was die Aussagen sind. Und da heißt es ganz am Anfang unseres Textes, die mit Jesus Christus verbunden sind. Und dann auf der anderen Seite die Konsequenz in blau, für die gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist eigentlich eine einfache Aussage und trotzdem will ich kurz noch zu dem Wort verbunden, auf das Wort verbunden eingehen. Es geht hier mehr darum, dass wir nicht nur wissen, wer Jesus Christus ist und dass wir sagen, ja, der hat existiert, sondern verbunden mit einer Sache heißt, dass ich mich wirklich ganz eng an etwas kette, dass ich mich damit verbinde, dass das mein Leben wirklich prägt. Ich habe hier für mich aufgeschrieben, dass ich die Steuerung meines Lebens an ihn abgebe. Es geht hier nicht darum, von Jesus Christus etwas zu wissen oder das einigermaßen zu bejahen, was in der Bibel steht, sondern es geht letztendlich um eine Lebensübergabe an Jesus, an ein tiefes Verbundensein. Und dann kommt eine weitere Aussage dazu, wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Martin Luther übersetzt hier, sind wir nicht mehr unterliegen wir nicht mehr der Verdammnis, der Verurteilung. Und es wird auch als Tatsache hier festgehalten und selbst wenn es für uns Christen oft selbstverständlich ist, denke ich, ist es manchmal wichtig, sich sowas nochmal zu vergegenwärtigen. Als diejenigen, die mit Jesus verbunden sind, müssen wir keine Verurteilung mehr fürchten, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auch wenn wir zwischendurch in unserem Leben Fehler machen, wenn wir sündigen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dann dürfen wir ganz klar wissen, durch die Verbindung mit Jesus ist das alles überwunden. Wir werden nicht verurteilt werden, wenn es eines Tages zum Gericht kommt. Wir sind befreit durch das Gesetz des Geistes, der uns lebendig macht. Da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, deshalb gehe ich da jetzt nicht tiefer ein. Von was oder wozu sind wir befreit? Paulus schreibt hier, dass wir befreit sind von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn wir in einer Rechtssammlung nachschauen, wenn wir einen Juristen fragen, wird der keine Ahnung haben, was darunter gemeint ist. Steht nicht im bürgerlichen Gesetz oder im öffentlichen Recht. Das Gesetz oder im Amtsgericht würde man den Kopf ratlos schütteln, wenn wir nach dem Gesetz der Sünde und des Todes fragen würden. Dieses Gesetz steht in keinem Paragraphen, sondern letztendlich in unserem Herzen geschrieben. Und es meint hier nicht eine Vorschrift an sich oder die Tora in Summe, das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern es meint eine Gesetzmäßigkeit, die unser Leben prägt, die uns tief innen beeinflusst. Das hören wir natürlich nicht so gerne, aber wenn wir mal die Bibel genauer anschauen, dann ist es schon spannend, welche Beispiele auch in der Bibel dafür gegeben werden. Im Alten Testament, viele von uns werden es wahrscheinlich kennen, gibt es die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen versucht haben, Gott nahe zu kommen, indem sie einen ganz hohen Turm gebaut haben. Es ist einfach der Größenwahnsinn im Herzen, der die Menschen dazu getrieben hat. Wir lesen vom König David, der sicher ein König war nach dem Herzen Gottes, der vieles richtig gemacht hat, aber dass er einmal Ehebruch begangen hat und dieses auch lange nicht zugeben wollte. Als der Prophet ihn angesprochen hat auf das Thema, wollte er es einfach nicht zugeben. Im Neuen Testament gibt es einmal die Geschichte von dem reichen Kornbauern, ein Bauer, der eine sehr gute Ernte eingefahren hat, aber dann nichts Besseres zu tun wusste, als viele Häuser zu bauen, um dieses materielle Gut, was er sich da angesammelt hat, wirklich zu sichern, nicht daran gedacht hat, dass er ziemlich schnell vielleicht auch sterben könnte. Im Grunde genommen, wahrscheinlich kennen Sie das auch, kann man das oft zurückführen auf die drei Mächte, die uns immer wieder antreiben, Sex, Macht und Geld. Es geht um die Macht in unserem Leben, es geht oft um sexuelle Beziehungen, es geht um materielle Dinge, ums Geld. Das sind die größten Antreiber im Leben, wenn man es ganz genau hinschaut. Man kann das sicher nochmal herunterbrechen auf mehr Details, aber ich denke, das sind schon sehr wesentliche Dinge, damals wie heute. Ich habe mir dann den Satz noch aufgeschrieben, auch da, wo wir das Gute wollen und das Böse hassen, müssen wir sündigen, nicht durch einen äußeren Zwang, der uns unseren Willen nimmt, sondern durch das Gesetz der Sünde in unseren Gliedern, durch eine tiefe Versklavung. Das wollen wir oft nicht wahrhaben, machen wir uns auch nicht bewusst, aber diese Kräfte schlummern einfach in einem jeden von uns. Und es ist auch nochmal spannend, wenn man zurückgeht zu dem sogenannten Sündenfall im Paradies. Da gab es Menschen, die hatten alles, denen ging es gut. Im Paradies hat einem nichts gefehlt. Und trotz allem sind sie dort auch gescheitert. Der erste Sündenfall ist dort passiert im Paradies. Das heißt, das Denken, wenn alles um uns herum in Ordnung ist, dann würden wir nicht sündigen, wäre mit Sicherheit ein falscher Ansatz. Es zeigt, diese Sündenmacht in unserem Herzen, dieses Gesetz der Sünde und des Todes ist einfach da und sitzt tief verwurzelt in uns drin. Und gegen dieses Gesetz, schreibt der Apostel Paulus, hilft eben nur die Lebensübergabe an Jesus Christus. Wenn wir akzeptieren, dass wir durch Jesus Errettung erfahren können und dieses Angebot annehmen, dann kommen wir eben in den anderen Machtbereich, in den Machtbereich des Sohnes Gottes. In Vers 1 unseres Textes heißt es, das Gesetz des Geistes hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer zu Jesus gehört, der hat das Gesetz des Geistes auf seiner Seite. Wobei das im ersten Moment vielleicht ein bisschen widersprüchlich gilt, ein Gesetz ist ja ein klares Regelwerk, der Geist, das ist etwas Freies, etwas, was schwimmt, was schwebt, was seinen Freiraum bleibt. Aber ich glaube, Paulus will damit ausdrücken, dass es hier um eine Macht geht mit dem Gesetz, mit der Aussage Gesetz des Geistes. Der Geist weht, wo er will, das wissen wir, das steht in der Bibel. Aber wenn der Geist nur aus bestimmten Anlässen und Erlebnissen und vereinzelten Anträgen bestehen würde, dann wäre das nicht die Kraft, die unser Leben wirklich neu beeinflussen kann, uns freimachen kann von dem Gesetz der Sünde. Mit dem Gesetz des Geistes will der Paulus uns zusichern, dass auch der Geist ein dauerhaftes, das ganze Dasein des Christen wirksam bestimmendes Lebenselement ist. Und dem Gesetz der Sünde kann nur auf gleicher Ebene begegnet werden mit einem anderen Gesetz, nämlich mit dem Gesetz des Geistes. Und dieses Gesetz des Geistes kann uns freimachen, ganz tief in unserem Herzen, befreit uns, weil Jesus in der Auferstehung auch gezeigt hat, dass er der Stärkere ist, dass er der Sieger ist. Jesus bringt als Christus, als Sohn Gottes, die Freiheit in die Welt. Der himmlische Geist von ihm, der Pfingstgeist, ist die Macht, die uns heilsam von uns selber befreit. Entspanne dich, sagt dieser Geist. Gott sorgt für dich. Gott kennt deinen Weg. Das Gesetz des Geistes befreit von der Sorge um sich selbst und öffnet die Sinne für die Sorge Gottes, die er für uns trägt. Das Gesetz des Geistes befreit uns von der Sorge um uns selbst und öffnet die Sinne für die Sorge Gottes, die er für uns trägt. Und dieses Gesetz des Geistes wird eben in der persönlichen Lebensübergabe wirksam, wenn wir uns mit Jesus verbinden. Jetzt gehen wir noch auf den zweiten Teil dieser Verse ein, auf die Verse 10 und 11. Auch dazu erst ganz kurz nochmal die Logik erklärt, die Paulus hier beschreibt. Er sagt eben hier als Aussage, wenn Christus in euch ist, ist jetzt nochmal eine andere Aussage für dieses Thema, verbunden mit Jesus, dann habt ihr den Geist empfangen. Es gibt keine andere Voraussetzung, die man erfüllen muss. Paulus sagt ganz klar, und da ist er knochentrocken, aber auch eindeutig, wenn Christus in euch ist, dann habt ihr den Geist empfangen. Und mit diesem Geist eben dann auch das Leben, sicher ein Hinweis auf das ewige Leben, aber auch hier in unserem Leben dürfen wir uns schon freuen darüber. Er sagt, auch wenn der Körper sterben wird, es wird so sein, dass im Regelfall unser Körper sterben wird. Einige werden das nicht mehr erleben, aber das ist der Normalfall. Und der Geist, der in euch wohnt, schreibt eben der Paulus dann noch, hat Jesus von den Toten auferweckt und wird auch eure sterblichen Körper lebendig machen. Das heißt, das sind immer ganz klare Zusagen auch von Paulus und Aussagen, denen wir vertrauen dürfen. Der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir uns mit Gott verbinden oder wenn Christus in euch ist. Und der Heilige Geist wird uns lebendig machen, spätestens eines Tages, wenn es wirklich um die Auferstehung geht. Vielleicht einige Aussagen nochmal zu diesem Thema, der Geist wohnt in uns. In diesen Versen zwischen unseren zwei Abschnitten, also in den Versen 3 bis 9 im Römerbrief, beschreibt Paulus, was es heißt, vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit zu sein. Und er beschreibt es in zwei unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Er beschreibt einerseits vom Fleischlichen und andererseits vom Geistlichen. Fleischlich meint für ihn, sich von der eigenen Natur bestimmen zu lassen. Geistlich meint, sich vom Geist Gottes bestimmen zu lassen. Und ganz am Ende dieses Abschnitts fasst er die Aussagen zusammen und schreibt dort, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wir können also festhalten, der Heilige Geist ist derjenige, der uns lehrt zu unterscheiden zwischen dem, was fleischlich ist und zwischen dem, was geistlich ist. Soweit so gut. Fleischlich und geistlich sind deutlich unterschieden. Und wahrscheinlich meinen wir, wenn wir es uns jetzt ganz kurz durch den Kopf gehen lassen, wir wissen auch ganz genau, wo die Unterscheidung liegt. Wir meinen es zu wissen, was fleischlich und was geistlich ist. Aber wenn wir dann den Fokus etwas schärfer stellen, wenn wir etwas näher an das Thema herangehen, dann müssen wir zugeben, im echten Leben ist es nicht immer so einfach, das Fleischliche und das Geistliche zu unterscheiden. Im echten Leben kann man sich die Hände schmutzig machen. Überall dort, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo Fragen zu klären sind, wo wir uns zu positionieren haben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Dann stellt sich heraus, fast alle Fragen und Entscheidungen haben zwei Seiten. Und wir können uns immer auch für das Falsche entscheiden. Oft ist von außen nicht eindeutig erkennbar, was denn nun das Geistliche ist und was das Fleischliche ist. So oft steht auch hinter dem, was wir als geistlich einschätzen und was wir für geistlich halten, einfach nur unser eigener Wille. Und auch dort, wo wir das Geistliche zu entdecken meinen, ist es noch lange nicht gesagt, dass wir in der Lage sind, das auch wirklich zu tun. Als Menschen sind wir fleischlich, als Christen wollen wir geistlich. Das gehört zu unserem Leben. Oft ist das Ergebnis, dass wir in unseren Entscheidungen uns auf uns selber beziehen, uns selbst der Nächste sein wollen, weil wir Menschen sind, weil wir überleben wollen, weil es uns aus menschlicher Sicht wichtiger ist, dass es uns besser geht als den anderen, weil es immer besser ist, wenn meine eigene Familie gut versorgt ist als die anderen. Die Bildung unserer Kinder ist uns immer wichtiger als das Zukunftssystem oder die Zukunftssicherheit des Bildungssystems. Der Wohlstand im eigenen Land liegt uns oft näher als der Weltfrieden. Diese Vorteilssicherung, die gehört zu unserem Leben, ist oft eine Überlebensstrategie. Und die Vorteilssicherung bedarf des Rückzugs auf uns selbst, einer Verkrümmung auf die eigenen Bedürfnisse. Und argumentativ schaffen wir das immer, das auch zu vertreten und das zu retten. Wenn meine Kinder gut ausgebildet sind, dann nützen sie der Gesellschaft. Meine Interessen haben immer das Gemeinwohl im Blick. Ich will doch nur das Beste für alle. Und wenn ich nicht herrsche, dann tun es die anderen und die tun es wahrscheinlich viel schlechter und das ist viel schlimmer, als wenn die dran sind. Dort im Alltag, dort wo wir leben, dort vermögen wir oft zwischen fleischlich und geistlich, zwischen dem, was lebensfördernd ist und was lebenszerstörend ist, wissen wir oft nicht so richtig zu unterscheiden. Die Dinge sind bis zur Unkenntlichkeit oft miteinander vermengt. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns einübt in die Kunst der rechten Unterscheidung. Wie sieht das aber nun konkret aus, die Kunst der rechten Unterscheidung? Ich habe zwei Punkte da nochmal zum Ende der Predigt mitgebracht, wo ich denke, an den zwei Haltungen kann man diese Kunst der rechten Unterscheidung wirklich sich nochmal bewusst machen oder vielleicht auch im Leben etwas dazulernen. Der erste Punkt ist die Skepsis gegenüber uns selbst und ein zweiter Punkt wird nachher kommen mit Barmherzigkeit gegenüber anderen. Die Skepsis gegenüber uns selbst. Oft sind wir unklar im Blick auf das, auf uns selbst. Zu wenig kennen wir uns aus in unseren Motiven, in dem, was uns wirklich treibt. In der Psychologie spricht man oft von der Black Box, dass wir in unserem Inneren, in unserer Motivlage, Motivationslage eine Black Box haben, die wir selber oft gar nicht erkennen, die aber unser Leben wirklich betreibt oder vorantreibt. Um zu unterscheiden, was fleischlich und geistlich ist, müssen wir erst einmal uns selber misstrauen lernen. Wir sollten für uns selbst die Möglichkeit einräumen, es könnte sein, dass es falsch ist, was ich gerade vorhabe, was ich will. Egoistisch, ichbezogen, lebenszerstörerisch, selbstzerstörerisch. Das, was ich möchte, könnte Beziehungen belasten oder sogar zerstören, anderen Menschen den Rang ablaufen, ihnen nicht den notwendigen Raum geben, andere Menschen erniedrigen. Gegenüber sich selbst skeptisch sein heißt, sich selbst den eigenen Wünschen und Vorstellungen, dem eigenen Lebens- und Durchsetzungswillen auf Distanz gehen zu können, einfach mal zurücktreten zu können, sich der Einsicht stellen, nicht alle meine Impulse sind gut, vieles ist auch bei mir fleischlich und hat üble Folgen. Ich bin überzeugt, nur wer skeptisch auf sich selbst blicken kann und bereit ist, seine Motive kritisch zu hinterfragen, nur der vermag dann auch notwendige Änderungen anzugehen. Der Heilige Geist macht uns aber nicht nur skeptisch im Blick auf uns selbst, sondern auch barmherzig im Blick auf andere. Es gibt ja dieses eigenartige Phänomen, ich glaube, das kennen wir auch alle, dass wir im Blick auf die anderen immer ganz genau wissen, was fleischlich und was geistlich ist, was lebensfördernd und was lebenszerstörend ist. Was für die anderen richtig und falsch ist, das vermögen wir meist ohne langes Nachdenken zu benennen. Wir wissen, was in der Politik richtig wäre, was der Nachbar besser machen könnte, was die Wirtschaft besser machen könnte, was in der Kirche besser laufen könnte und was dort in diesen Bereichen besser wäre, wenn die Menschen es sein lassen würden und sich nicht dorthin vertiefen würden. Wir wissen es ganz genau auf die anderen. Da haben wir ein hohes Maß an Klarheit. Aber auch für die anderen gilt. Sie leben auch in dieser Herausforderung, in diesem Getümmel von fleischlich und geistlich, von Selbstsorge und Fürsorge. Auch sie müssen Unterscheidungen finden, dort wo alles bis zur Unkenntlichkeit vermengt ist. Und deshalb lehrt uns der Heilige Geist Barmherzigkeit gegenüber den Entscheidungen und den Irrtümern unserer Mitmenschen. Wer sich also in der Kunst der Unterscheidung, so habe ich es mal heute überschrieben, einüben will, der übt sich in zwei Dingen ein. In der Skepsis gegenüber sich selbst, in der Barmherzigkeit gegenüber den anderen. Und der Heilige Geist ist ein Lehrmeister in beiden Bereichen. Er lehrt uns die Kunst des guten Lebens, weil er uns lehrt, dem Lebensförderlichen zu dienen und das Leben dem Lebenszerstörerischen entgegenzustellen. Ich will es versuchen, nochmal zusammenzufassen, was ich heute aus diesen Versen herausgelesen habe, unter der Fragestellung, inwiefern sind diese Gedanken von Paulus pfingstliche Gedanken? Womöglich gar Gedanken, die uns mehr berühren als das pfingstliche Brausen und die pfingstlichen Feuerzungen. Paulus macht uns in diesen Versen bewusst nochmal und sagt uns ganz klar, dass Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in uns wohnen. In den letzten Versen schreibt er ganz klar, Christus wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Der Geist dessen, der Jesus von dem Tod erweckt hat, also Gott selber, wohnt in uns. Diese Zusage ist gewiss und darauf dürfen wir uns verlassen, auch wenn vielleicht manchmal nicht immer alles rund läuft in unserem Leben. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann sind wir befreit von der Sorge um uns selbst und können uns öffnen für die Sorge Gottes, die er für uns trägt, haben wir vorhin gesagt. Und im zweiten Teil haben wir uns über den Gedanken gemacht, über die Frage, wie uns der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt, befähigt zu unterscheiden zwischen dem, was geistlich und was förderlich und was fleischlich ist. Es gibt die zwei Anregungen, Skepsis gegenüber sich selbst und Barmherzigkeit gegenüber anderen, die uns helfen können zu einem gelingenden Leben. Aus der Orientierung unseres Lebens an Gott, den Vater, den Sohn und Heiligen Geist, können wir mitten in unserem Leben die Tür aufstoßen zu einem Leben in Fülle. Und deshalb ist Pfingsten so ein unverzichtbares Fest für all diejenigen, die sich über das Leben Gedanken machen und die dem Leben dienen wollen. Aber auch ein Fest, bei dem wir uns entspannen können. Denn Gott hat uns versprochen, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Amen.